Meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Gestern Abend, Sonntagabend, habe ich mich nicht gemeldet. Und zwar aus dem Grund, weil ich irrsinnig müde war. Und ich war deswegen irrsinnig müde, weil ganz, ganz viel Anspannung aus mir hinausgegangen ist. Wir haben Erntedank gehabt und also wie üblich mit Essen im Gottesdienst. Und das hat ganz, ganz hervorragend geklappt. Und alle waren gut drauf und freundlich und alles. Und das war für mich unglaublich entspannend, dass ich sehe, dass so die Dinge, die ich hier versuche, auf einen anscheinend guten Boden fallen und das taugt den Leuten und da geht was weiter. Und das ist natürlich unglaublich entspannend, wenn du irgendwo ganz fremd hinkommst und ja nicht weißt, wo es passiert jetzt, um Gottes Willen. Also deswegen war ich dann so und bin sehr früh eingeschlafen auch und habe mich einfach nicht gemeldet. Gut, heute war ich in einer Schule und bis auf zwei Sekretärinnen war ich auch der Einzige dort. Das hat einen besonderen Grund. Heute ist der erste Montag im Oktober und das ist der Nationalfeiertag des Salzkammerguts. Das habe ich schon gewusst, nur habe ich leider das Programm des Untis nicht richtig lesen können. Das ist alles noch sehr neu für mich, das gab es bis jetzt noch nicht. Also das sind dort, wo die Stundenpläne drinnen stehen und alle Sachen und wo es entfällt und so weiter und so fort. Und das habe ich nicht ganz richtig identifiziert. Und es ist Lichtbratelmontag. Also ich spreche das natürlich völlig falsch aus. Lichtbratelmontag. Und der Grund ist also eigentlich der, dass mit dem Lichtbratelmontag wurde in den Werkstätten zum ersten Mal die Kerzen wieder angezündet. Das heißt, auf gut Deutsch, der Meister hat sich viel Geld erspart. Die Kerzen waren ja unglaublich schweineteuer. Während der Sommerzeit, weil da konnte man eben länger bei natürlichem Licht arbeiten. Und daraufhin wurde ein Teil des ersparten Geldes in einen Braten investiert. Und das war sozusagen der Feiertag der Angestellten, der Gesellen und Lehrlinge und sonstigen Leute, halt, die so in irgendeinem Betrieb mitgearbeitet haben. Und das hat sich erhalten. Und zwar dadurch, dass es gleichzeitig jetzt zum Jubiläumsgeburtstagsfest geworden ist. Ich bin nicht unglücklich, dass wegen Corona das dieses Jahr nicht stattgefunden hat, weil das ist so salzkammergutmäßig, wie es nur geht und ich bin noch nicht lang genug da. Es geht darum, dass ich da auf jeden Fall um 6.45 Uhr im Kurpark sein muss, vor einem großen Kurhaus und dort werden die Jahrgänge fotografiert, also die 50-Jährigen, 60-Jährigen, 70-Jährigen, 80-Jährigen. 90-Jährigen, 100-Jährigen. Ich bin mir ganz sicher, ob ab 80 nicht alle 5 Jahre auch dabei sind. Und dann gibt es einen Marsch mit ganz vielen Musikkapellen quer durch Bad Ischl ab in die römisch-katholische Kirche. Dort gibt es einen ökumenischen Gottesdienst. Dann geht es wieder irgendein Marsch quer durch Bad Ischl irgendwo hin, keine Ahnung. Und dort wird dann reden Politiker und so weiter und so fort. Dann gibt es, glaube ich, noch ein kleines Konzert oder so und dann ist der offizielle Teil aus und der Nachmittag ist dann dem Bratelessen gewidmet. Das ist aber dann privat. Die Familien gehen essen miteinander oder die noch immer Belegschaften von Betrieben werden vom Chef, der Chefin eingeladen. Und das ist also hier der Nationalfeiertag und wie gesagt, ich bin wirklich froh darüber, dass es jetzt ausgefallen ist, weil ich muss hier erst ein bisschen mehr landen, um an so etwas wirklich irgendwie geartet sinnhaft teilnehmen zu können. Und wollte ich euch nur erzählen und deswegen war ich auch bis auf die zwei sehr netten Damen allein in der Schule. Weil eben lokaler Nationalfeiertag. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von Hermann Spiegel, evangelischer Pfarrer seit kurzem in Bad Ischl im Salzkammergut, auch am Lichtbartelmontag. Gut, jetzt heißt dieser Podcast das Furchtbare, was das Furchtbare am Bürgerkrieg ist. Also mein Vater, wissen Sie, alter Offizier, hat es immer wieder gesagt, dass der furchtbarste Krieg, den es überhaupt gibt, ist der Bürgerkrieg. Und ich habe das seit Kindertagen immer dabei gehabt und dachte immer, er bezieht sich dabei auf die Tatsache, dass halt dort überhaupt keine Regeln eingehalten werden, dass es kein Völkerrecht, kein Kriegsrecht gibt, sondern das sind halt dann irgendwelche Banden, die gegeneinander kämpfen. Das mit Sicherheit, wobei du heutzutage sagen musst, dass die Kriegsregeln eh nicht mehr eingehalten werden, weder die Haager Landkriegsordnung noch die Genfer Konvention über die Behandlung von Kriegsgefangenen und Zivilbevölkerung wird noch von irgendwem irgendwie geartet eingehalten. Vielleicht ansatzweise noch von den Russen, aber also von den Amerikanern sicher nicht mehr, schon seit langem nicht mehr. Und auch von ganz vielen anderen Nationen eigentlich nicht mehr, das ist totes Papier. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass ich mir heute auf YouTube, weil ich nicht gewusst habe, was ich tue, weil eigentlich wollte ich jetzt in der Schule sein und meinen ersten Gesprächstermin habe ich jetzt dann in einer halben Stunde um 19 Uhr, habe ich mir ein YouTube-Video angeschaut von Julius Caesar überschreitet den Rubikon. Und es ist irrsinnig gut gemacht, so trickfilmartig, wirklich hervorragend gemacht. Und da habe ich jetzt zum ersten Mal kapiert, warum das war dann Bürgerkrieg. Also der Caesar kommt aus Rom mit einer Legion und wartet dort, wo alle römischen Generäle immer warten mussten, nämlich am Rubikon, um dann die Armee zu entlassen. Das war so eine Geschichte, war sozusagen in der römischen Verfassung drinnen, damit nicht irgendeiner dieser Generäle, zum Beispiel eben Caesar, sich zum König aufwerfen kann, zum Diktator. Wartet dort, dann erklärt ihn der Senat zum Feind des Volkes, der Republik, und daraufhin überschreitet er mit seiner Legion den Rubikon, das ist ein kleines Bachel eigentlich in Wirklichkeit, und zieht Richtung Rom. Gewinnt er dann auch und gewinnt dann später wieder und so weiter und so fort. Das wirklich Entscheidende ist was anderes, der kommt da mit seiner einen Legion daher. Das ist nicht viel, weil der Pompeius, der sein Gegner war, hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 7 Legionen oder so. Also Legion theoretisch 6.000 Mann stark. Und jetzt macht Caesar etwas sehr Einfaches und Sinnvolles. Er muss zu Soldaten kommen. Also was macht er? Er besetzt eines dieser Kleinstädte, die dort irgendwo sind, nach dem anderen. Und die wehren sich natürlich nicht, weil gegen eine Legion hat so eine Kleinstadt sowieso keine Chance. Sagen sofort, super, wir haben Caesar schon immer geliebt, wir werden immer auf seiner Seite sein und so weiter und so fort. Und bei jeder dieser Kleinstädte kriegt er dann wieder zusätzlich Soldaten. Und das Ganze schwillt immer mehr an, bis seine Legionen da aus, also nicht alle, aber doch einige Legionen aus Gallien kommen. Und dann ist er stärker als Pompeius und Pompeius flieht mit seinen Legionen nach Griechenland hinüber. Da gibt es dann die große Schlacht, wo Caesar wirklich der Chef wird sozusagen. Und ich habe in diesem Moment zum ersten Mal verstanden, was das Furchtbare am Bürgerkrieg ist, weil da kommt irgendwer und du musst auf seiner Seite sein. Stellen Sie sich das vor, Sie sitzen in irgendeinem Dorf, wie zum Beispiel Bad Ischl, und keine Ahnung, von Gmunden her kommt der Caesar mit, vielleicht gar nicht so einer großen Streitmacht, aber sehr, sehr kampferfahrene Soldaten, und wir sitzen da in dem Bad Ischl, und in dem Moment werden wir natürlich sagen, jo, Caesar, wir lieben dich, und der wird dann höchstwahrscheinlich Truppen ausheben, das heißt mehr oder minder irgendwie die jungen Männer dazu zwingen, jetzt auf seiner Seite zu kämpfen, was ganz furchtbar ist, weil die ja absolut keine Erfahrung haben und auch kein wirkliches Training bekommen werden, sondern sofort in den nächsten Kampf geschickt werden, mit den dementsprechenden Wahrscheinlichkeit zu überleben, das heißt auf gut Deutsch, die werden höchstwahrscheinlich alle sterben, und du sitzt dann da in dem Bad Ischl und der zieht dann weiter. Und wenn du Glück hast, so wie es damals gelaufen ist, kommt dann der Pompeius nicht mit seiner Armee und du kannst wieder ganz laut schreien, na, Pompeius, wir lieben dich, wir waren immer schon auf deiner Seite, wir haben ja nur so getan, um den Caesar zu täuschen, und dann zieht der Pompeius weiter, dann kommt der Caesar wieder daher aus irgendeinem Grund und bringt dann noch die Hälfte der Stadtbevölkerung um aus Rache, weil man dann den Pompeius unterstützt hat und so weiter und so fort. Das heißt, es muss wirklich furchtbar sein. Also es gibt solche Schilderungen heute aus Lateinamerika, Südamerika, gerade in diesen Gegenden, wo Coca, das heißt Strauch, immer schon angebaut wurde. Da kann man dann eben irgendwie über chemische Prozesse Kokain draus gewinnen. Und dort gibt es ganz viele Bauern, die werden zuerst von irgendwelchen kriminellen Banden dazu gezwungen, Coca anzubauen, obwohl die viel lieber Korn und Mais oder sonst was anbauen taten. Dann kommen die Regierungstruppen, brennen das Koka nieder, da schießen ein paar Leute und zwingen die, die noch überlebt haben, dann zum Beispiel Mais anzubauen. Dann ziehen die wieder ab, dann kommen wieder die kriminellen Banden, fackeln wiederum das Feld, das Maisfeld ab, da schießen wieder ein paar, zwingen alle wieder Koka anzubauen und so weiter und so fort. Stellen Sie sich vor, Sie müssten wirklich unter sowas leben. Ja? Das wirklich total furchtbar an der ganzen Sache ist also, dass man dauernd irgendwem die Treue schwören muss, um zu überleben. Und ja, also ich meine, ich glaube, ich habe das jetzt stark genug geschildert. Warum hat mich das gerade so berührt? Aus einem einfachen Grund: Herr Trump ist im Spital. Sehr, sehr unglückliche Kommunikationspolitik. Also man erfährt jetzt also nur, was der schon alles an Medikamenten gekriegt hat, und es werden dann immer Ärzte interviewt und die sagen drauf, naja, wenn die dem schon diese Medikamente geben, dann muss ihm eigentlich schon richtig, richtig schlecht gehen, weil diese Medikamente gibt man nur, wenn es also schon kritisch wird. Während dem immer gesagt wird, na, dem geht super und der ist super drauf und der schaut, er twittert ja die ganze Zeit, kann ja genauso gut wie andere für ihn twittern. Und eine furchtbare Sache, während dem also in der Bevölkerung anscheinend immer mehr Gerüchte sich breit machen. Das Ärgste ist also, die politische andere Seite, die Demokratische Partei würde also die ganze Zeit den die Republikanische Partei, der Herr Trump angehört, absichtlich infizieren, weil so wenig Demokraten haben das Covid-19, aber so viele Republikaner. Die einfache Erklärung, naja, die Demokraten tragen halt alle Masken, waschen sie die Hände und gehen auf Distanz, und die Republikaner sagen also, als politisches Selbstverständnis, also das gibt's gar nicht und das schaffen wir schon. Die machen so ihre witzige Geschichten, jetzt auch gerade der Trump noch vor ein paar Tagen die Vorstellung von seiner Kandidatin für den obersten Gerichtshof, wo die Leute eng an eng gesessen sind, bei schon keiner der Masken gehabt, die Leute haben sie umarmt und abgepuzzelt und was weiß ich, was für einen Irrsinn. Zieht nicht diese Erklärung. Ja, also es gibt die große Verschwörung und die bringen unsere Leute um und wir müssen uns bewaffnen. Es gibt wirklich Geschichten, die unfassbar sind. Also so Typen in militärisch aussehenden Uniformen, sagen wir mal so, mit Sturmgewehr stehen auf der Straße herum, um die Demokratie zu verteidigen und lauter solchen Irrsinn. Und was sich dort in den USA gerade abspielt, ist also noch nicht Bürgerkrieg, aber es gibt sicherlich schon Gegenden, wo du dir fünfmal überlegst zu sagen, dass du einen Trump nicht wählen wirst, weil du schon und so weiter und so fort. Das sind einzelne Vorfälle, einfach Volltrotteln. Nichtsdestotrotz geht es schon in so eine Richtung. Die amerikanische Demokratie ist sicher stabil genug. Man braucht sich über nicht fürchten, dass die plötzlich zu einer Diktatur werden. Das glaube ich auf keinen wie immer gearteten Fall, dass sowas passieren könnte, aber, und das ist vollkommen klar, es geht in die Richtung. Schaut's, meine Lieben, wir sitzen jetzt noch in Europa und wir haben natürlich auch Volltrotteln, also gerade die Geschichte da in Deutschland, da mit diesen Anti-Covid-Maßnahmen, Demonstrationen mit irgendwelchen, gut, das waren glaube ich 15 Leute, die gesagt haben, sie haben den Reichstag gestürmt, in Wirklichkeit sind die einfach den Besucherweg aufgegangen, haben sie dann dort fotografieren lassen, als wir haben den Reichstag gestürmt, also Trotteln, weißt du eh. Nichtsdestotrotz, es nimmt etwas zu im Vergleich zu meiner Jugend. Und das möchte ich jetzt wirklich mit aller Deutlichkeit sagen, die Gegensätze werden größer, es kommt zu einer politischen Radikalisierung, und ich wollte es einfach wirklich einmal mit aller Deutlichkeit klar machen, es kommt auch zu einer gesellschaftlichen Radikalisierung. Also heute einen ganz tollen Artikel gelesen, möchte ich Ihnen ans Herz legen, Wiener Zeitung, googeln Sie es wirklich, Wiener Zeitung, über die gesellschaftlichen Veränderungen, dass es einfach keinen Mittelstand mehr gibt. Also der ist wirklich voll in der Auflösung. Und je länger, je mehr haben wir nur noch reichere Leute und ärmere Leute und einige wenige sehr reiche und leider immer mehr ganz arme. Das heißt, dieser Kitt der Gesellschaft, dieser Mittelstand ist im vollkommenen Verschwinden befindlich. Lesen Sie den Artikel. Also er trifft zu 100% das, was ich mir jetzt schon seit Jahren denke. Und wenn solche Vorgänge da sind, wenn also die Mitte der Gesellschaft zu fehlen beginnt, dann wird es gefährlich. Dann wird es wirklich gefährlich. Wir sind Christen. Das heißt, wir sind nicht nur von dieser Welt, sondern auch von der kommenden. Ja? Aber wir sind einfach Teil unserer Gesellschaften. Und jeder von uns kann in seinem Reden etwas beitragen. Gegen Radikalisierungen, gegen das Zerbrechen, gegen Verschwörungstheorien, gegen Hetze. Man kann immer ganz einfach in aller Ruhe sagen, na, das glaube ich nicht. Und wenn sich das Gegenüber dann irrsinnig aufregt, weil die haben also das Geheimwissen und so weiter, sagt man, na, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube immer noch, dass wir ganz, ganz viele gute Menschen haben, und zwar die gigantische Mehrheit, die alles nur Erdenkliche tut, um diese Gesellschaft weiterzubringen. Das kann man sagen, in aller Ruhe. Man braucht nicht streiten, man braucht nicht einmal argumentieren. Man kann einfach nur mal seinen Glauben ganz diesseitig ausdrücken. Man kann sagen, naja, ich lasse mich auf das nicht ein. Ich glaube, das ist halt das Covid-19 zum Beispiel, ganz normale Krankheit, wie sie halt immer wieder entsteht und irgendwie werden wir schon fertig werden und ansonsten müssen wir aufeinander Rücksicht nehmen. Ende. Das ist meine Aussage. Und jetzt brauche ich nicht über irgendwelche Internetvideos streiten, wo irgendwer plötzlich die Wahrheit gesehen hat und Blödsinn hoch 18, sondern ganz, ganz einfach sagen, alles tun, was in unserer Macht steht, meine Lieben, damit es nicht zu einer noch größeren Zerreißen unserer Gesellschaft kommt. Denn, und das ist ganz wichtig, das ist auch schon biblisch, ja, wir leben nicht nur in dieser Welt, aber auch schon in der kommenden, sondern wir leben hier und solange wir hier leben, haben wir als Christen eine Pflicht. Und diese Pflicht ist ganz, ganz, ganz eindeutig, alles, was wir zusammenbringen, zum Wohle unserer Wohnort, Staates, Gemeinde, wo es auch immer, zu tun. Wir können uns nicht abkoppeln von solchen Radikalisierungen, sondern wir müssen ganz klar sagen, da mache ich nicht mit. Einen wunderschönen, gesegneten Abend.